Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Der Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns AstraZeneca, der hat bekanntlich ein Imageproblem. Die zwar extrem wenigen, aber dennoch zu vielen Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen, die hatten dazu geführt, dass der Impfstoff unter anderem in Deutschland fürs Erste nur für Menschen ab 60 empfohlen wird. Weswegen an diesem Osterwochenende in Deutschland Menschen ab 60 einen spontanen Termin für die frei gewordenen Dosen ergattern konnten, wenn sie denn Geduld und auch ein bisschen Glück hatten. Dass Impfen alleine nicht helfen wird, die dritte Welle zu brechen, das hat sich inzwischen in der Politik rumgesprochen. Aber wie die Politik der dritten Welle begegnen will, das wurde auch an diesem Wochenende wieder debattiert. Aus unserem Hauptstadtstudio Theo Gers.
Wie weiter in der Pandemie? Armin Laschet hat fast das ganze Osterwochenende nachgedacht, mit anderen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten telefoniert und Fachleute zu Rate gezogen. Danach ist auch für ihn klar, Deutschland muss im 13. Monat der Pandemie noch einmal auf die Bremse treten, so Laschet am Nachmittag im Impfzentrum Aachen.
Geschieht nichts, werden die Zahlen erheblich zunehmen.
Laschet verweist vor allem auf diejenigen, die auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen. Nach Monaten stieg deren Zahl erstmals wieder auf über 4.100. Die bisherigen Maßnahmen reichen also nicht.
Und deshalb, glaube ich, brauchen wir einen Brücken-Lockdown. Wir müssen die Brücke hin zu dem Zeitpunkt, wo viele Menschen geimpft sind, noch einmal bauen. Ich weiß, dass viele Menschen müde von der Pandemie sind. Aber dass auch viele bereit sind, jetzt noch einmal einen Schritt zu gehen. Die Brücke zu einem durchschlagenden Erfolg beim Testen erfordert, dass wir noch einmal in vielen Bereichen nachlegen und uns Richtung Lockdown bewegen.
Dieser Lockdown müsse noch diese Woche beschlossen werden, auf einer vorgezogenen Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin und mit Anwesenheitspflicht in Berlin. Nicht so wie beim letzten Mal als Videoschalte mit stundenlangen Pausen zwischendurch. Was dort zu beschließen ist, kann der NRW-Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende in Grundzügen auch schon skizzieren. Weniger Kontakte im privaten Bereich und am Arbeitsplatz durch Ausgangssperren am Abend und in der Nacht und deutlich mehr Homeoffice für Beschäftigte. Nur noch das Notwendige bei Schulen und Kitas und keine Lockerungen in der Gastronomie oder im Freizeitbereich.
Schnell entscheiden müssen jetzt die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Das rettende Ziel ist in Sicht. Durch das Tempo beim Impfen haben wir uns dem Ziel sehr, sehr angenähert. Und für die letzten Meter brauchen wir jetzt nochmal eine Kraftanstrengung. Und dafür werbe ich am heutigen Tag.
Weiter Tempo machen will Laschet auch beim Impfen. Dort gab es allein in Nordrhein-Westfalen 370.000 Mal Osterfreude, weil so viele Impfwillige einen Impftermin ergatterten mit AstraZeneca. Die über 60-Jährigen kamen außerhalb der sonst gültigen Impfreihenfolge zum Zuge, nachdem Thrombosefälle bei jüngeren Frauen zu der Empfehlung geführt hatten, AstraZeneca bei unter 60-Jährigen nicht mehr einzusetzen. Damit wurden bundesweit Impfdosen frei, doch wegen des großen Ansturms wurde die Terminvergabe zumindest in Nordrhein-Westfalen für viele Impfwillige zu einem frustrierenden Glücksspiel. Gesundheitsminister Jens Spahn, seit Wochen massiv in der Kritik wegen vertaner Chancen bei der Impfstoffbestellung und des daraus resultierenden schleppenden Verlaufs der Impfkampagne, rechnet nun damit, dass Anfang Mai 20% der Deutschen geimpft sein werden. Und in diesem Tempo werde es weitergehen. In dem Zusammenhang verteidigte Spahn auch seine gestrige Ankündigung, wonach vollständig Geimpfte, nachdem sie auch ihre Zweitimpfung bekommen haben, mehr Freiheiten zurückbekommen sollen.
Es geht darum, dass wir vollständig Geimpfte so behandeln können wie negativ Getestete. Und das erleichtert zum Beispiel Fragen der Einreise. Es erleichtert die Frage, wenn wir testgestützt nach dem Brechen der dritten Welle öffnen sollten, dass wenn man meinetwegen mit einem Negativtest zum Friseur gehen kann oder zum Einkaufen, dann die Impfung dem gleichsteht. Aber da ja jeder sich ganz einfach negativ testen lassen kann, im Übrigen auch kostenlos testen lassen kann, haben sowohl die negativ Getesteten wie die Geimpften dann die gleichen Möglichkeiten.
Jens Spahn im Bericht von Theo Gers. Armin Laschet fordert also eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz. Spätestens seitdem sich dieses Gremium das letzte Mal getroffen hat, um eine Osterruhe zu beschließen und nur zwei Tage später direkt wieder abzuräumen. Spätestens seit dieser denkwürdigen Sitzung im März steht das Gremium in der Kritik, ob es wirklich effektiv die Covid-19-Pandemie bekämpfen kann. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte deshalb gestern ein Bundesgesetz gefordert. Das Ziel, einheitliche Regeln statt föderaler Lösungen. Kritik daran gibt es heute vom Städte- und Gemeindebund. Marcel Heberlein.
Mehr Einheitlichkeit bei den Corona-Regeln hält auch der Städte- und Gemeindebund für wünschenswert. Aber das Ganze per Bundesgesetz zu regeln, komme zu spät, um die dritte Welle einzudämmen. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds Landsberg sagte der Funke Mediengruppe, ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren würde erfahrungsgemäß mehrere Wochen dauern. Denn auch der Bundesrat müsste über das Gesetz abstimmen. Landsberg fordert stattdessen, dass sich Bund und Länder schnell auf strengere gemeinsame Regeln verständigen. Das setzt allerdings voraus, dass sich dann auch alle Bundesländer an die getroffenen Vereinbarungen halten. Bundesinnenminister Seehofer hatte sich gestern dafür ausgesprochen, durch ein Bundesgesetz einheitliche Corona-Regeln auf den Weg zu bringen. Seehofer plädiert dafür, dass Öffnungen und Schließungen verbindlich an bestimmte Corona-Inzidenzzahlen geknüpft werden. FDP und Grüne fordern einen solchen Stufenplan schon lange. Auch einige Bundesländer wie Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben konkrete Pläne dafür vorgelegt.
Bundesgesetz oder nicht, aus Berlin war das Marcel Heberlein. Bei manchen Debatten, die rund um Covid-19 derzeit geführt werden, beschleicht einen das Gefühl, das kennen wir doch irgendwie aus dem vergangenen Jahr. Man denke da nur an die Präsenzgottesdienste vor Ostern. Und jetzt, wo überall in Deutschland die Abi-Prüfungen bevorstehen, folgt auch wieder die Debatte darüber, wie umgehen mit Abi in Pandemiezeiten. Ein neuer Vorstoß, der so ähnlich auch im vergangenen Jahr formuliert wurde, sorgt derzeit wieder mal für Aufsehen. Prüfungen ausfallen lassen, Abi-Noten auf Grundlage der bisherigen Leistungen. Aktuell hat das die GEW vorgeschlagen. Und damals wie heute, viele Freunde hat der Plan nicht. Bitte Sönnigsen berichtet.
Der Vorschlag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft stößt auf Kritik. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Britta Ernst betonte erneut, dass Schülern wegen der Corona-Pandemie keine Nachteile entstehen sollen. Deswegen arbeiten laut Ernst alle mit Hochdruck daran, dass die Prüfungen unter sicheren Bedingungen stattfinden können. Das Abitur wird auch unter Pandemiebedingungen in den Bundesländern unterschiedlich organisiert. Einige Länder haben die Abiturprüfungen verschoben, in anderen Ländern wurden bereits Prüfungen geschrieben. Deswegen ist auch der Chef des Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger dagegen, die Abi-Prüfungen abzusagen. Dadurch würde die Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern und auch zu bisherigen Jahrgängen massiv erschwert, sagte Meidinger der Rheinischen Post. Auch die Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Susanne Lynn Klitzing, fordert, dass die Schülerinnen und Schüler eine Chance auf ihre Abiturprüfungen bekommen, weil die Abschlussklassen im gesamten Pandemiejahr den meisten Unterricht gehabt haben und gut vorbereitet seien. Sie fordert jetzt von der Politik gute Rahmenbedingungen, etwa Schnelltests für alle an jedem Prüfungstag und ein Impfangebot für die Lehrkräfte.
Wie umgehen mit den Abi-Prüfungen in diesem Jahr, das war Birte Sönnigsen. Portugal ist in diesem Winter als eines der ersten Länder in Europa von der dritten Corona-Welle mit voller Wucht getroffen worden. Inzidenzwerte von zeitweise knapp 900. Nach extrem strengen Auflagen sind die Zahlen nun aber deutlich gesunken. Und mit dem heutigen Ostermontag werden die Regeln nun weiter gelockert. Oliver Neuroth.
Straßencafés, kleinere Geschäfte und Museen dürfen wieder öffnen. An weiterführenden Schulen geht der Unterricht wieder los. Außerdem haben die Menschen in Portugal von heute an mehr Bewegungsfreiheit. Die Regel, wonach sie an Wochenenden ihren Heimatlandkreis nicht verlassen dürfen, fällt weg. Allerdings sind die Portugiesinnen und Portugiesen weiterhin aufgerufen, ihre Wohnungen nur aus dringenden Gründen zu verlassen, etwa für den Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zum Supermarkt. Wer von zu Hause aus arbeiten kann, muss das tun. Es gilt eine Homeoffice-Pflicht. Der Tourismus in Portugal läuft vorerst nur langsam wieder an. Aus mehreren Ländern, darunter Deutschland, sind bis Mitte des Monats nur notwendige Reisen gestattet, was offiziell Urlaubsflüge nicht mit einschließt. Portugal kontrolliert an der Landgrenze zu Spanien. Der touristische Zugverkehr zwischen beiden Ländern ist ausgesetzt. Aus deutscher Sicht ist inzwischen das komplette portugiesische Festland kein Risikogebiet mehr. Die Corona-Inzidenz liegt bei etwa 30. Vor gut zwei Monaten lag sie noch bei knapp 900. Die Regierung verhängte den strengen Lockdown, der seit Mitte März Schritt für Schritt gelockert wird.
In Portugal werden ab heute die Corona-Regeln gelockert. Das war Oliver Neuroth. Indien steckt derweil mitten in der dritten Welle, mitten im exponentiellen Wachstum. Mehr als 100.000 Neuinfektionen, ein neuer Rekord. Nur mal zum Vergleich, heute vor einer Woche, da lagen die Zahlen bei noch über 60.000. Aus Neu-Delhi berichtet für uns Peter Hornung.
103.000. So viele Neuinfektionen wurden in Indien zuvor noch nie an einem Tag gemeldet. Während der gesamten Pandemie nicht. Am meisten betroffen mit mehr als der Hälfte der Fälle ist der südwestliche Bundesstaat Maharashtra mit seiner Hauptstadt Mumbai. Dort reagierte die Regionalregierung mit einer nächtlichen Ausgangssperre und einem kurzfristigen Lockdown bis morgen früh. Unterdessen gibt es offenbar Überlegungen in Neu-Delhi, auch den russischen Impfstoff Sputnik V in Indien einzusetzen. Wie die Tageszeitung The Hindu berichtet, könnte die Regierung von Premierminister Modi Sputnik V innerhalb von 10 Tagen eine Notfallzulassung erteilen. Im März hatten 3 indische Pharmahersteller einen Vertrag mit einem russischen Partner geschlossen, der die Produktion von 300 Millionen Dosen des Impfstoffes in Indien vorsieht.
Aus Neu-Delhi war das ein Bericht von unserem Korrespondenten Peter Hornung. Und damit wieder zurück nach Europa. Nach der Parlamentswahl steht Bulgarien vor einer Regierungsbildung, die schwer, wenn nicht gar unmöglich ist. Die bisherige rechtskonservative Regierungspartei von Ministerpräsident Boyko Borissow hat zwar die Wahl offenbar gewonnen, aber mit deutlichen Stimmverlusten. Und die Konkurrenz besteht unter anderem aus Protestparteien, deren Programm darin besteht, den amtierenden Regierungschef loszuwerden. Eine regierungsfähige Koalition ist derzeit nicht in Sicht. Wie geht's weiter im ärmsten Land der EU? Srdjan Govedarica mit den aktuellen Entwicklungen.
Die rechtskonservative GERB-Partei von Ministerpräsident Boyko Borissow bleibt nach Auszählung von rund 81% der Stimmen stärkste politische Kraft, verfehlt aber die absolute Mehrheit deutlich. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission erzielte Borissows Partei knapp 26%, ein Minus von rund 8 Prozentpunkten im Vergleich zu 2017. Die Protestpartei Es gibt solch ein Volk von TV-Moderator und Kabarettist Slavi Trifonov wurde den vorläufigen Zahlen zufolge mit rund 18% überraschend zweitstärkste Partei. Zwei Parteien, die besonders die Teilnehmer der regierungskritischen Proteste vom vergangenen Jahr angesprochen hatten, kamen insgesamt auf rund 15% der Stimmen. Das rechtsgerichtete Bündnis Demokratisches Bulgarien von Hristo Ivanov und das linksgerichtete Bündnis Steh auf, Mafia raus, das Präsident Rumen Radev nahesteht. Die oppositionellen Sozialdemokraten stürzten regelrecht ab und erreichen rund 15%. Ebenso im Parlament vertreten ist die Partei der türkischen Minderheit, die 9,5% der Stimmen erhielt. Es zeichnet sich also ab, dass im Parlament in Sofia künftig 6 Parteien vertreten sein werden, deren Programme sich kaum miteinander vereinbaren lassen. Ministerpräsident Borissow hat in der Wahlnacht angesichts kaum erkennbarer Koalitionsmöglichkeiten die Bildung einer Expertenregierung angeboten. Mit der Auszählung aller Stimmen wird Ende dieser Woche gerechnet. Erst dann dürfte das endgültige Wahlergebnis feststehen.
Wie geht's weiter in Bulgarien? Das war ein Bericht von Srdjan Govedarica. 4-mal hat Israel in den vergangenen 2 Jahren gewählt. Nach der letzten Wahl vor etwa 2 Wochen ist die Likud-Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu erneut als stärkste Kraft hervorgegangen aus der Wahl. Und seine Partei hat ihn nun erneut als neuen alten Regierungschef vorgeschlagen. Derweil musste Netanyahu heute vor einem Gericht in Jerusalem als Zeuge in eigener Sache erscheinen. Aus Israel berichtet unser Korrespondent Tim Aßmann.
Der Angeklagte wäre am liebsten gar nicht anwesend. Benjamin Netanyahu hatte darum gebeten, dem Beginn der Beweisaufnahme vor dem Jerusalemer Bezirksgericht fernbleiben zu dürfen. Das Gericht entschied, der Premierminister und Hauptangeklagte muss erscheinen und mindestens so lange bleiben, bis die Staatsanwältin ihre Eröffnungserklärung verlesen hat, nach der die Zeugenbefragungen in dem Korruptionsprozess beginnen. Als ersten wird die Anklage einen ihrer wichtigsten Zeugen aufrufen. Der ehemalige Chef einer Nachrichten-Internetseite soll Auskunft darüber geben, ob er vom Inhaber der Seite, einem ebenfalls angeklagten Unternehmer, angewiesen wurde, positiv über Netanyahu zu berichten. Der Vorwurf, im Gegenzug für gute Presse gewährte Netanyahu dem Telekommunikationsunternehmer wettbewerbsrechtliche Vorteile. Israels Premier bestreitet das. Während das Gericht verhandelt, empfängt Israels Staatspräsident Rivlin Vertreter aller Parteien, die es bei der Wahl vor rund 2 Wochen ins Parlament geschafft haben. Nach den Beratungen, möglicherweise noch heute Abend, wird Rivlin entscheiden, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt, Langzeitpremier Netanyahu oder einen seiner Herausforderer. Weder Netanyahus Lager noch der Block der Parteien, die ihn ablösen wollen, kommt auf eine eigene Parlamentsmehrheit. Die Regierungsbildung wird voraussichtlich sehr schwierig.
Aus Israel war das Tim Aßmann. Das mittelamerikanische Land Honduras durchlebt bereits seit einiger Zeit eine schwere politische Krise. Der Bruder des Staatspräsidenten wurde dieser Tage wegen Drogenhandels in den USA zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und auch der Präsident selbst steht im Verdacht, am Drogenhandel beteiligt zu sein. Der Erzbischof der Hauptstadt des Landes hat nun zum Osterfest die Missstände im Land angesprochen und damit auch die politische Klasse des Landes angegriffen. Markus Plate berichtet.
Das Osterfest in Honduras stand in diesem Jahr nicht nur im Zeichen der Pandemie. Das mittelamerikanische Land leidet seit langem unter Gewalt, der Präsenz von Drogenkartellen und Jugendbanden, unter überbordener Korruption, Armut und Perspektivlosigkeit. Seit Jahren fliehen und migrieren deswegen Zehntausende Honduraner in Richtung USA. Der Erzbischof der Hauptstadt Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez, hat in seiner Predigt am Ostersonntag die Missstände in den Blick genommen und deutlich Veränderungen gefordert.
En medio de la pandemia y de la politiquería.
Uns alle in Honduras inmitten von Pandemie und Politikkasterei ruft die Auferstehung auf, Schritte nach vorn zu tun. Begreifen wir denn nicht? Wir müssen uns wandeln. Wir können kein besseres Honduras erschaffen, mit den Sünden der Vergangenheit gefesselt an dasselbe und dieselben. Ostern bedeutet neues Leben. Nur den eigenen Vorteil zu suchen, hält unser Land für immer am Rande des Grabes. Honduras kann so nicht weitermachen. Am Dienstag hatte ein New Yorker Gericht den Bruder des honduranischen Präsidenten, Juan Orlando Hernández, zu lebenslanger Haft verurteilt, unter anderem wegen des Schmuggels von 185 Tonnen Kokain. Auch dem Präsidenten selbst wurde dort Verstrickung in den Drogenschmuggel vorgeworfen. Die Predigt des Erzbischofs darf auch als Kommentierung der jüngsten Erschütterungen der politischen Klasse Honduras verstanden werden. Honduras ist immer noch etwa zur Hälfte katholisch, auch wenn evangelikale Glaubensrichtungen in den letzten Jahrzehnten starken Zulauf erhalten haben. Auf Corona war Honduras denkbar schlecht vorbereitet. Die öffentliche Gesundheitsversorgung ist auch wegen Korruptionsskandalen äußerst prekär. Das Land mit seinen knapp 10 Millionen Einwohnern hat offiziell fast 5000 Corona-Tote zu beklagen. Die tatsächliche Anzahl dürfte deutlich höher liegen. Pandemiebedingt waren bei der Ostermesse nur wenige Gläubige anwesend.
Ostern in Honduras in schwierigen Zeiten, Markus Plater hat berichtet. 533 Millionen. So viele Nutzerinnen und Nutzer sind betroffen von einem neuen Datenleck bei Facebook. Was heißt das konkret? Von mehr als einer halben Milliarde Menschen waren persönliche Daten im Netz verfügbar, also Telefonnummer und E-Mail-Adresse zum Beispiel. Das Unternehmen reagiert zurückhaltend und erklärt, alles längst geklärt, das Datenleck nur ein alter Hut. Aus den USA berichtet für uns Markus Schuler.
Der Internetreporter des TV-Senders CNN, Donny Sullivan, braucht eine Weile, um nur einen Teil der geklauten Datensätze aufzuzählen.
32 Millionen Accounts in the US, 11 Millionen in the UK, 28 Millionen in Saudi-Arabia.
32 Millionen Konten in den USA, 11 Millionen in Großbritannien, 28 Millionen in Saudi-Arabien, Tunesien 39 Millionen, 10 Millionen in Spanien, sagt Sullivan, macht 120 Millionen. Übrig bleiben 413 Millionen geklaute Datensätze ohne Länderangabe. Wie viele Nutzerinnen und Nutzer also mit deutschen Adressen von dem jüngsten Facebook-Datenklau betroffen sind, ist deshalb unklar. Angesichts von rund einer halben Milliarde gestohlener Daten ist aber so gut wie sicher, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit auch viele Millionen User aus Deutschland gehackt wurden. Facebook kommt nach eigenen Angaben derzeit auf monatlich 2,8 Milliarden Nutzer weltweit. Bei dem Konzern in Menlo Park im Silicon Valley wiegelt man indes ab, oder anders ausgedrückt, alles alte Kamellen. Die Daten seien bereits 2019 entwendet worden. Damals habe man dann schnell dafür gesorgt, diese Lücke zu stopfen. Seit Monaten sollen wohl der riesige Datensatz in Hackerkreisen zum Kauf herumgereicht worden sein. Neu ist, am Samstag wurde er nun in einem Internetforum veröffentlicht, wohl vollständig. Ohne große IT-Kenntnisse lässt er sich öffnen und lesen. Genau das macht Sicherheitsexperten aber Sorge. Cyberkriminelle können die Datensätze nutzen. Das funktioniert deshalb so gut, weil viele Facebook-User private Daten bei dem Netzwerk hinterlegt hatten. Internetreporter Sullivan. In den Datensätzen finden sich Telefonnummer, Name, Geburtsdatum und Wohnort und natürlich die E-Mail-Adresse. Das Wichtigste aber ist die Telefonnummer. Sprich, mit der Kombination aus Telefonnummer, Geburtsdatum sowie Ortsdaten könnte es für Cyberkriminelle einfach sein, die Identität einer anderen Person anzunehmen. Sie könnten zum Beispiel echt wirkende E-Mails schreiben und andere Menschen um Geld betrügen. Bislang hat sich Facebook nicht dazu geäußert, ob es die Mitglieder benachrichtigen will, deren Daten gestohlen wurden. Auch ist nicht klar, ob der Bundesstaat Kalifornien jetzt einschreiten wird. Der hat nämlich vor gut 2 Jahren deutlich strengere Datenschutzgesetze erlassen. Wer von dem jüngsten Facebook-Hack betroffen ist, den mag es wenig trösten. Aber auch die Privatnummer von Facebook-Mitgründer Mark Zuckerberg soll sich in der Datensammlung befinden. Ob Zuckerberg sich bereits eine neue Telefonnummer zugelegt hat, ist allerdings nicht bekannt.
Ein neues Datenleck bei Facebook. Marco Schuler hat darüber berichtet. An Preisverleihungen unter Pandemiebedingungen hat man sich ja inzwischen fast schon gewöhnt. Und auch die Preise der Screen Actors Guild, also der Schauspielergewerkschaft der USA, die wurden gestern digital vergeben. Die Preise sind ebenso wie die schon bereits verliehenen Golden Globes ein wichtiger Gradmesser für die anstehenden Oscars. Anders als bei den Golden Globes ist man bei der Verleihung der Screen Actors Guild Awards aber neue Pandemiewege gegangen. Nicole Markwald.
Neue Awardshow, neues Konzept. In gerade mal 1 Stunde vergab die Schauspielgewerkschaft Screen Actors Guild in diesem Jahr ihre Auszeichnungen. Anders als zum Beispiel bei den Golden Globes gab es keine Moderatoren und vor allem keine langatmigen und technisch anfälligen Videoschalten in alle Welt zur besten Sendezeit. Denn die Macher hatten sich dazu entschlossen, schon in den Tagen zuvor aufzuzeichnen. Clever, denn so konnte die Show gestraft werden, weil zum Beispiel langatmige Dankesreden ausgeschlossen werden konnten. Aber wirklich im zurückliegenden Filmjahr schwelgen ließ sich so kaum. Höchstens bei den Filmausschnitten, die vor der Bekanntgabe der jeweiligen Preisträger gezeigt wurden. Und auch wenn die meisten in den zurückliegenden 12 Monaten kein Kino von innen gesehen haben, ein gutes Filmjahr war es trotzdem.
Ihr habt keine Ahnung davon, was durch meine Adern fließt, was sein Herz in meiner Brust schlägt.
Der im zurückliegenden August überraschend verstorbene Chadwick Boseman wurde für seine Darstellung in dem Musikfilm Ma Rainey's Black Bottom als bester Schauspieler ausgezeichnet. Bei den Frauen konnte sich seine Filmpartnerin Viola Davis durchsetzen.
Es wäre eine leere Welt ohne den Blues. Ich versuche, die Leere zu füllen mit ein bisschen Leben.
Und auch die Preise für die besten Nebendarsteller gingen an nicht-weiße Schauspieler. Der Brite Daniel Kaluuya gewann für Judas and the Black Messiah, bei den Frauen überzeugte Yoon Yoo-jung. Die Südkoreanerin ist zu Hause seit 50 Jahren ein Star. Nun spielte sie sich als schräge Großmutter in dem Familiendrama Minari, wo wir Wurzeln schlagen, in die Herzen der Zuschauer von Hollywood.
Oh, I don't know how to describe my feelings.
Ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, was ich fühle. Anerkennung aus Hollywood, von dortigen Schauspielern ausgezeichnet zu werden.
Choose me as a supporting actress.
Sie schlug die Berliner Schauspielerin Helene Zengel, die ebenfalls in dieser Kategorie nominiert war. Nun hat die 73-Jährige gute Chancen auf einen Oscar. Auch dort ist sie als beste Nebendarstellerin nominiert. Der Hauptpreis im Filmbereich, nämlich der Preis für das beste Ensemble, ging an The Trial of the Chicago 7. Er handelt vom spektakulären Prozess gegen Aktivisten der Antikriegs- und Studentenbewegung. Sie hatten 1968 an Großdemonstrationen gegen den Vietnamkrieg teilgenommen und wurden unter anderem wegen Aufhetzung zu einem Volksaufstand angeklagt. Im Fernsehbereich holten die Erfolgsserien Schitt's Creek und The Crown jeweils 2 Preise. Jeweils 1 Auszeichnung ging an die Apple Plus-Reihe Ted Lasso über einen erfolglosen US-Fußballtrainer in England.
Sie sind ein Amerikaner, der jetzt mit der Leitung eines Fußballvereins betraut wird, obwohl er nur über geringe Kenntnisse des Spiels verfügt.
Ich weiß, dass der AFC Richmond alles geben wird, ob Sieg oder Niederlage.
Oder Unentschieden.
Stimmt, hier gibt es ja Unentschieden.
Du hast doch keine Ahnung!
Auch die Schachspielserie The Queen's Gambit und das Provinz-Drogendrama Ozark von Netflix konnten sich durchsetzen. Die SAG Awards werden von der Schauspielgewerkschaft Screen Actors Guild vergeben. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Gewerkschaft. Im Vorfeld wählen 2 Ausschüsse die Nominierten aus dem Film- und Fernsehbereich aus. Die SAGs gelten als zuverlässiges Barometer für die Oscarverleihung. Die findet in 3 Wochen statt.